in meinem direkten, in meinem Arbeitsalltag nutze ich die KI wie eine Assistentin oder einen Assistenten. Frage um Feedback, lass mir Tipps geben. Also nicht, dass ich dann sage, oh, alles toll, sondern ich hinterfrage dann auch sehr viel, aber ich tausche, ich gehe da gern so in den Battle, ja, so in, dass ich eine These aufstelle, oder das ist meine Meinung, und dann frage ich die KI, wie siehst du das? Und so, gib mir mal dein Feedback dazu. Lass die dann verschiedene, ich sage jetzt mal, Personas einnehmen und kann mich dadurch irgendwie selber schärfen.
Willkommen beim Big Bang Podcast, dem offiziellen Podcast zum Big Bang KI Festival. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen, unter anderem darüber, wie KI ihr Unternehmen, dessen Prozesse und ihre persönlichen Entscheidungen verändert oder schon verändert hat. Ich bin Aische Mese, Festival-Host des Big Bang KI Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Meine heutige Gästin ist Miriam Wohlfahrt, Gründerin und Co-CEO von Banksware, einem Berliner Unternehmen, das sich auf Kreditvergaben für KMUs spezialisiert hat. Als Serial Fintech Founderin kennt sie die Realität von Entscheidungen, Risiko und Wachstum. Und das sind ja auch genau die Bereiche, in denen KI gerade besonders viel verändert. Beim diesjährigen Big Bang KI Festival wird sie in einem Fireside-Chat darüber sprechen, wie KI im Unternehmensalltag tatsächlich genutzt wird. Herzlich willkommen, liebe Miriam.
Hallo Aische, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein.
Miriam, was hat dich ursprünglich motiviert, in die Finanzbranche zu gehen und begeistert dich vielleicht noch bis heute?
Ja, also ehrlich gesagt, es hätte auch theoretisch wahrscheinlich eine ganz andere Branche sein können. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich will in die Finanzbranche. Nein, also ich war, kurzer Exkurs, ich habe nach meinem Abitur studiert, Geschichte, Politik, VWL, Studium abgebrochen, gereist, in die Tourismusbranche gegangen. Ich habe dort eine Ausbildung gemacht und habe mich dann quasi Ende des letzten Jahrtausends saß ich in einem Großkonzern mit Namen Hapag-Lloyd und habe eben auch verfolgt, was so passiert irgendwie, wie sich die Airlines verändern und überhaupt die Reisebranche. Also damals kam das eben so, dass früher hat man Reisen gebucht im Reisebüro und es ging eben immer mehr dahin, mehr übers Telefon, und dann kam das Internet, das große Internet, und natürlich war das auch ein großes Ding für die Reisekonzerne, vor allem am Anfang für die Airlines. Ja, also im Zuge dessen, dieses Ganzen, habe ich dann ein Unternehmen kennengelernt aus den Niederlanden. Das hieß Bibit Global Payment Services. Das kennt man heute nicht mehr. Es wurde verkauft an die Royal Bank of Scotland, ist zu Worldpay geworden. Aber das Interessante dahinter ist, die Gründer, die das gemacht haben, das sind auch die Gründer eines Unternehmens, was heute Adyen heißt, Adyen, ist eines der wertvollsten europäischen Tech-Unternehmen inzwischen überhaupt, ist ein Online-Bezahlanbieter. Ja, und mit den Gründern habe ich quasi sehr viel Zeit verbracht und dort dass die kennengelernt und mich verliebt in diese Branche, ja, weil ich war echt angetan von dem, ich glaube, die wollten damals einfach auf was Neues aufspringen, Dinge komplett neu denken, und das hat mich total fasziniert. Also ich glaube, da habe ich so für mich so gesehen, Mensch, mit meinem abgebrochenen Studium und dem komischen Lebenslauf, mit dem kann ich in Deutschland eh nie was werden, da sehe ich jetzt eine neue Chance, was ganz Neues mitzumachen. Ja, so bin ich, so wurde es die Finanzbranche. Ja, also deshalb meine ich das damit. Und natürlich dann, es hat sich dann einfach die Finanzbranche, das hat sich ja so bewegt und immer wieder so stark verändert. Und ich habe da so interessante Sachen gesehen, weil natürlich alle irgendwie mit Geld zu tun haben. Ja.
Stimmt, da kommt man nicht drum rum.
Ja, und ich weiß so in den Anfängen, so die Anfänge mitbekommen, wie sich alles so entwickelt hat, sei es jetzt hier Sportwetten, Airlines, Reisebuchungen, Hotelbuchungen, Einkaufsverhalten. Früher, wo die Leute gesagt haben, never ever würde ich Schuhe im Internet kaufen oder sowas, ja. Also viele solche Sachen, wo einfach Dinge sich komplett verändert haben. Und das hat das für mich immer sehr spannend gemacht, weil man ja immer irgendwie ein passendes Produkt auch dafür gebraucht hat. Ja, und deshalb nach wie vor begeistert von der Branche. Jetzt seit über einem Vierteljahrhundert, ja.
Das ist doch schön. Also, ich meine, das passiert ja nicht so vielen Menschen, ne? Wann war denn der Moment, in dem du gemerkt hast, dass sich KI und die Finanzwelt verbinden lassen? Das ist ja das andere große Thema, ne?
Genau. Also, sag mal so, ich war ja schon immer technologieaffin. Also, ich bin aufgewachsen in einem Ingenieurshaushalt und mein Bruder ist auch Softwareentwickler und irgendwie so mit Menschen, die irgendwie sich immer so mit Tüfteln und Technik beschäftigen. Also habe ich mich auch immer für viele Dinge einfach so interessiert. Aber ich habe ja 2009 RatePay gegründet. Da hatten wir noch keine KI im Einsatz. Das war im Prinzip ein Tech Software. Wir haben Software entwickelt, aber noch ohne Machine Learning. So, und wie kam das dann eigentlich, der Sprung auf die KI? Das war ganz interessant. Wir hatten unser Büro quasi hier in Berlin damals neben der TU, also der Technischen Universität. Und dort gab es eben auch sehr viele, es gab dort die Machine Learning Society. Und es gab auch viele Studenten dort. Und wir hatten eben einen unserer Entwickler, der war in dieser Society und hat viel mit den Studenten gemacht und hat dann dort auch immer Werkstudenten oder beziehungsweise Studenten angeworben, die bei uns gearbeitet haben, als studentische Hilfskräfte. Und wir haben zu der Zeit, also ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr das war, ich würde mal sagen 15, 16 oder sowas, hatten wir damals ein großes Busunternehmen als Kunden und hatten dort sehr viel Ausfall, sehr viel Betrug bei uns. Damals ist RatePay, hat damals Rechnungskauf und Lastschrift und Ratenzahlung gemacht. Bei dem Busunternehmen war es nur Lastschrift. Und da sind da sehr viele Zahlungen, also das hat uns echt richtig Schmerzen bereitet, weil da so viel Betrug war auf den Zahlen. Und das hat natürlich dann vor allem die Entwickler dazu irgendwie, also die waren irgendwie heiß auf dieses Thema, was könnte man eigentlich mit Daten tun, um das zu verbessern. Und dann waren so diese Machine Learning Jungs, die quasi bei uns da saßen, die uns irgendwann gesagt haben, also das Risikomanagement, was ihr habt, das ist Scheiß. Das muss sich ändern. Das muss komplett neu gedacht werden. Und jetzt war das schon interessant, weil man irgendwie dann auch so sieht, okay, man selber führt das Unternehmen und wäre gar nicht auf diese Idee gekommen, das jetzt so anzuwenden. Aber zeigt ja aber auch, wie wichtig das ist, dass du unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenbringst und auch dir wirklich sehr stark anhörst, was macht der Markt, wie könnte man Dinge verbessern und immer wieder hinterfragst. Und wir haben uns dann darauf eingelassen, damals in der GF, und gesagt, okay, wir machen jetzt einen Piloten, wir bauen jetzt quasi ein neues Risk-Modul auf Basis von Machine Learning. Also es war dann quasi, was dann halt diese ganzen Muster erkannt hat und angewendet hat. Und dann waren wir so ganz stolz, wow, wir haben jetzt hier auch ein KI-Modell im Einsatz. Es ist dann live gegangen und der erste Versuch, der ist nicht gut gewesen. Es ist also dann schlimmer, da sind dann Fehler passiert, ja. Also da sind erstmal, hat die KI dann ganz furchtbare Entscheidungen, also was heißt furchtbar, aber falsche Entscheidungen getroffen. Und wir haben also zuerst überlegt, ach so Mist, das lassen wir jetzt damit. Aber wir haben dann auch gedacht, nee, wir sind jetzt mal auf Fehlersuche gegangen, haben das dann hinterfragt, was genau ist passiert und haben aus diesen Fehlern gelernt und dann das Tool neu gebaut und haben das dann parallel immer mitlaufen lassen mit dem alten System. Und irgendwann wurde einfach dieses neue System so viel besser, so viel schneller. Wir gesagt haben, okay, das ist jetzt der Durchbruch. Also so kam die KI in mein Leben. Ja, damals kannte man noch nicht die ganzen LLMs oder so. Das gab es damals ja noch gar nicht. Aber trotzdem haben wir damals quasi mit Mustererkennung gearbeitet und haben eben diese Muster aus Tausenden von Datensätzen rausgesucht und immer besser angewendet und halt dann natürlich viel besser Prognosen erstellen können, wie Wahrscheinlichkeit ist es, dass diese Zahlung ausfällt.
Mhm. Und wenn wir zum Thema KI im Alltag kommen, du triffst ja täglich Entscheidungen. Was würdest du sagen, wo hilft dir die KI wirklich oder wo kostet sie eher Zeit? Also das ist ja immer, aktuell ja. Die Diskussion, ne? Wir haben jetzt alle KI-Tools, vor allem die LLMs natürlich im Einsatz. Aber was bringt sie einem jetzt eigentlich wirklich oder kostet sie einfach nur Zeit?
Also ich glaube, was halt jetzt anders ist, man hat halt früher sehr viel Zeit damit verbracht, also wenn man Entscheidungen treffen wollte, die Informationen zusammenzusuchen. Ja, und das hat also schon sehr, das war ein Zeitfresser, muss man sagen. Heute hat man plötzlich viel mehr Informationen plötzlich und muss dann vielleicht besser priorisieren, wie man die Entscheidungen trifft. Ich sag's mal so. Mir hilft es aber sehr, ich bin dadurch deutlich analytischer geworden als früher. Also das war gar nicht so meine Stärke, würde ich sagen. Aber es ist natürlich schon gut, wenn du sehr viele Daten hast, die dir helfen, eben auch, ich sag mal, Entscheidungen zu treffen. Kurz nochmal beantwortet. Also ich habe das Gefühl, ich bin schneller geworden dadurch, aber ich muss schon auch hart priorisieren und hinterfragen. Ja, also das ist nicht weg dadurch. Trotzdem glaube ich, dass eben ich das schon, also in den Zahlen liegt schon sehr viel Wahrheit, ja, wenn ich die eben sofort zur Verfügung habe. Also ich kann einfach besser modellieren, wie wird das in der Zukunft sein, wenn man diese Zahl, man kann einfach bessere Prognosen erstellen. Das ist schon deutlich interessanter und macht natürlich, glaube ich, auch einfach, also wie das schärft den Verstand.
Und was machst du denn noch selber und was hast du quasi komplett abgegeben? Du hast gesagt, jetzt die gesamte Recherchearbeit und so weiter, aber arbeitest du schon so richtig mit Agenten oder?
Also ich selber habe jetzt nicht meinen eigenen Agenten, nein. Aber ich habe also in meinem Arbeitsalltag nutze ich die KI wie eine Assistentin oder einen Assistenten. Frage um Feedback, lass mir Tipps geben. Also nicht, dass ich dann sage, oh, alles toll, sondern ich hinterfrage dann auch sehr viel. Aber ich tausche mich jeder gern so in den Battle, ja, so dass ich eine These aufstelle oder es ist meine Meinung und dann frage ich die KI, wie siehst du das und gib mir mal dein Feedback dazu, lass die dann verschiedene, ich sage jetzt mal Personas einnehmen und kann mich dadurch irgendwie selber schärfen, ja, in dem, was ich da eigentlich sage oder was ich will. Und das finde ich schon ganz interessant, muss ich sagen. Jetzt natürlich in der Steuerung des Unternehmens nutzen wir natürlich auch die KI, aber das ist jetzt nicht so, dass ich persönlich meinen Alltag, wo ich selbst die KI nutze und dann natürlich mit den Kollegen, die zum Teil sehr viel mehr noch KI nutzen. Ich meine, bei uns wird die KI in jedem Bereich benutzt, ja, und sei es jetzt in der, ich sage mal, wie generiere ich Kunden, wo pflege ich die Kunden, was mache ich mit denen, wie spreche ich die an, dann in den Antragsstrecken, in der UX, in der Kreditentscheidung, in dem Portfolio-Management, also da ist überall KI drin. Es gibt gar keinen einzigen Bereich mehr bei uns, der nicht von KI behaftet ist. Und natürlich all das, was da als Ergebnis rauskommt, trägt dann dazu bei, wie ich als Unternehmerin, Geschäftsführerin hier zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen Entscheidungen treffen muss. Aber da nutze ich jetzt nicht aktiv alle die Tools. Also ich kann.
Genau. Ne? Also in der Vorbereitung, ja.
Ich will das gar nicht alles nutzen.
Ja. Du bist ja aus dem Fintech-Bereich. Ich finde das da besonders spannend zu sehen, wo die Reise hingeht. Was sagst du, wie verändert KI gerade den Umgang mit Geld oder mit dem Thema also mit dem Banking am stärksten?
Ja, also ich glaube, man muss differenzieren, was so Umgang mit Geld als solches. Ich glaube, Geld wird wie eine Software. Man kann also Bedingungen daran knüpfen, was mit dem Geld ist, oder man kann Prozesse daran automatisch irgendwie teilhaben lassen. Aber das ist eher, was so im Hintergrund passiert. Also das, wenn man jetzt sagt, was ändert sich im Umgang mit Geld in der Privatperson? Die Privatperson heute merkt noch gar nicht so viel davon. Ja, das ist, noch sind es eher in der Nerd-Ecke, dass Leute hier mit Kryptowährungen bezahlen oder da irgendwelche, ich sage jetzt mal, Anwendungen nutzen. Der Alltag der meisten Menschen ist noch ganz normal. Ich hab mein Geld in Form entweder von Bargeld oder irgendwo hinterlegt auf irgendwelchen Karten und nutze es irgendwie, zahle mit meinem Telefon oder mit der Uhr oder wie auch immer oder vielleicht auch manchmal noch mit der Karte als solches, eine Plastikkarte. Man merkt aber nicht so sehr, was da hinten passiert. Und dahinter passiert schon sehr viel. Wie gesagt, das wird, wenn natürlich der digitale Euro kommt, wenn neue Dinge kommen, wenn die Industrie quasi schlauer wird, dann kann man eben ganz viele Funktionen auf die Funktion Geld setzen, ja? So, dass Maschinen mit Maschinen abrechnen können, dass Steuern automatisch bezahlt werden können, etc. Das ist der eine Teil, das, was ändert es, und je schlauer die KI wird und desto besser, da passiert deshalb umso mehr. Und der andere Teil ist natürlich auch so generell im Bereich Banking, Finanzprodukt, dass du einfach halt siehst, dass da halt ein Shift stattfindet von wo die und wie Finanzprodukte genutzt werden. Ja, jüngere Zielgruppen gehen meistens nicht mehr in eine Bankfiliale. Weiß nicht. Also meine Tochter ist 21 Jahre alt und ich glaube, die war in ihrem Leben einmal in einer Bankfiliale. Also die wird Finanzprodukte nicht dort konsumieren, dass sie da aktiv zu der Bank geht. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Unterschied, das, was dazu führt, dass dieses Verhalten, der Ort, wo man letztendlich Finanzprodukte nutzt, ist es jetzt in der App oder ist es in einer Softwareanwendung, die du jeden Tag nutzt oder so weiter, das ist schon ein großer, großer Gamechanger. Und natürlich, je besser die Daten sind, desto besser sind die Produkte, da wird sich schon viel, viel ändern.
Mhm. Und gibt es denn Werte oder Prognosen, bei denen du der KI dann nicht vertraust? Also gibt es da...
Also Prognosen bin ich immer sehr skeptisch. Also wenn die KI mir sagt, so und so wird es, also es nutze ich eigentlich nicht dafür. Also das noch würde ich sagen, vertraue ich da nicht wirklich.
Dafür halluziniert das noch zu sehr, ne?
Genau, es ist mir da manchmal sehr vage. Also wie gesagt, ich nutze die KI gerne zu challengen, immer in Frage zu stellen, ja, weil es jemand, der dir wirklich ehrlich die Meinung sagt, okay, battle mal, gib mir doch mal eine total gegensätzliche Meinung dagegen. Oder
wie funktioniert das? Weil normalerweise ist es ja so ein bisschen der Kritikpunkt, dass das immer einen bestätigt und sagt, ja, da haben sie recht oder da hast du recht und so weiter, dass es mal die eigene Meinung bestätigt.
Ja, also ich finde schon, dass es sich ändert. Also es kommt natürlich auch immer drauf an, wie du promptest, je nachdem, was für Fragen du stellst, ja. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel da Claude, also da passiert gerade auch wieder ein Sprung von den, ich sage mal, ChatGPT-Anwendungen noch so vor kurzem, was jetzt mit Claude irgendwie. Claude wird da gemeint, also Claude sagt auch öfter noch, sagt dir halt komplett was anderes. Das finde ich schon ganz interessant. Mhm. Deshalb, ich finde diesen Challenge einfach sehr gut. Also deshalb Prognosen, wenn mir die KI sagt, so und so wird es sein. Ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, muss ich echt sagen. Das ist, ich glaube, wichtig ist es da auch, dass also KI wirklich wie ein krass starkes Tool zu nutzen, das dich einfach wahnsinnig challengen und verbessern kann, aber nicht daran zu glauben. Also da bin ich eher vorsichtig. Ja, wenn du aus der Finanzbranche kommst und mit Risikomanagement auch zu tun hattest, bist du auf der Seite eher zurückhaltend.
Ja, außerdem muss man ja auch sagen, dass der Finanzbereich auch am stärksten regulierteste Branche ist. Ne? Da kann man jetzt nicht sagen, das habe ich mir aus dem LLM rausgezogen, sondern
das wäre ein bisschen peinlich.
Das glaube ich dir. Und was ist eine Entscheidung im Finanzbereich, die du heute anders triffst als noch vor 2 Jahren, jetzt unabhängig von dem Thema KI? So unabhängig kann man das wahrscheinlich nicht beantworten, aber was würdest du sagen, was hat sich in den letzten 2 Jahren in dem Bereich getan?
Also was natürlich schon ist, ich hätte vor 2 Jahren nie für möglich gehalten, dass Dinge so schnell verändert werden können. Mhm. Ja, das ist echt, es ist schon krass. Also wenn ich überlege, wir hatten vor 2 Jahren darüber diskutiert, es ist eine banale Anwendung bei uns in Operations, wenn man da, man muss da irgendwie im Transparenzregister immer so Sachen eintragen. Mhm. Ein Prozess.
Muss mir auch.
Genau, das ist relativ, also zeitaufwendig, sage ich mal. Nicht die einzelne Transaktion, das zu tun, aber du musst dann nachgucken und Dinge. Und jetzt hat quasi was, du hast dann hier Mitarbeiter, die sagen, okay, ich habe jetzt einfach mal mich hingesetzt und habe mir am Wochenende was Schlaues überlegt, wie man das jetzt besser machen kann. Und jetzt haben wir den Prozess, es dauert jetzt irgendwie nur noch 30 Sekunden. Es macht das alles automatisch und es benachrichtigt auch automatisch und so weiter. Das hätte ich vor 2 Jahren nicht für möglich gehalten. Und so kriegen wir gerade auch ständig von ganz vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die ständig neue Ideen haben, wo du echt sagen musst, okay, wir müssen aufpassen, dass wir uns auch nicht verzetteln, immer Fokus lassen und wirklich entscheiden, was bringt uns wirklich was. Also das ist wirklich ein genialer Prozess gewesen. Aber so ist es auch, wenn du ein Unternehmen führst, zu sagen, okay, nicht alles Wildwuchs, sondern es braucht immer eine klare Zielrichtung. Das hätte ich früher so gar nicht gedacht. Deshalb verändert sich da auch gerade sehr viel, was so in die Steuerung und Strategie eines Unternehmens geht, weil du so viel neue Informationen plötzlich bekommst.
Ja. Mm. Ihr arbeitet ja bei Banksware mit Finanzierung und Risiko. Bei welchen Themen verwendet ihr denn heute KI? Du hast schon gesagt, in allen Bereichen ist das drin, vielleicht irgendwie, wo es besonders spannend ist für unsere ZuhörerInnen, die früher komplett menschlich getroffen wurden. Ihr habt ja schon relativ früh damit angefangen, aber vielleicht gibt es ja jetzt neue Anwendung.
Also was ich eigentlich so die smartesten Sachen oder so, wo ich denke, das ist schon richtig cool, also was komplett automatisiert läuft, ist dann quasi so eine Erkennung, da ist es so im Marketing, ja, dass du quasi eben aus diesen Daten einfach inzwischen sehr viel mehr rauslesen kannst und diese Muster erkennst und Kohorten, also zum Beispiel Kundengruppen besser analysieren kannst, viel stärker analysieren kannst. wie wollen die angesprochen werden, auf was reagieren die? Also das ist etwas, das ist schon extrem stark geworden. Ja, so dass, wenn du das im Einsatz hast, so kannst du ganz anders in die Kundenansprache gehen. Ja, also das ist eine Sache. Und natürlich bei uns vor allem im Risikomanagement. Ja, das Risikomanagement ist wahrscheinlich dort, ist KI wahrscheinlich der größte Game Changer als solches. Ja, weil du eben, nur mal so als Beispiel, versuch's mal ganz einfach zu erklären. Also in der Kreditvergabe hat eine Bank in der Vergangenheit eine Kreditentscheidung getroffen auf Daten aus der Vergangenheit. Mhm. Vor allem wurden Finanzkennzahlen abgefragt, zum Beispiel G&V der letzten 2 Jahre. Ein Unternehmen musste mindestens 2 bis 3 Jahre Historie bringen. So, jetzt hast du aber heute ist es so, dass diese Historie, die ist manchmal obsolet, weil gerade in Zeiten von Krisen, wie wir sie jetzt haben, was bringt mir das zu wissen, wie es dem Unternehmen vor 3 Jahren ging? Ganz ehrlich, es ist viel, viel wichtiger zu erkennen, wie geht es diesem Unternehmen, das den Kredit haben will, heute?
Die Zukunftsfähigkeit ist eher.
Genau, wie ist die Zukunftsfähigkeit? Und die kannst du eben lesen in Informationen, die auf dem Konto passieren, Informationen, die in der Branche passieren, Informationen, die halt einfach so zusammengefügt werden, ja. Und das macht das Ganze sehr, sehr powerful. Also so, das würde ich sagen, ist ein riesen, riesen Hebel und eine ganz starke Veränderung, weil du jetzt auch alles, ich sage jetzt mal, automatisieren kannst. Mhm. Ja? Wir haben also quasi auch, bei uns ist der Kredit, der funktioniert ja quasi ohne Papier, ja. Und bei höheren Summen muss man ab und zu noch ein PDF hochladen, aber auch da ist jetzt eine Software dahinter geschaltet, die automatisch sofort diese Dokumente auch, ich sage jetzt mal, ausliest, so dass die alle in zentralen, also in sagen wir mal, alle in einen zentralen Topf kommen, ja? Also all diese ganz vielen Informationen aus dem Konto, aus der Branche, aus der, ich sage jetzt mal, was passiert hier gerade geopolitisch, also daraus kannst du
der
halt.
Der gesamte Kontext.
Mhm. Der ganze Kontext, der fließt bei uns in einem System zusammen. Also du hast einen Daten und alles in einem Format. Und daraus wirst du extrem stark. Und das ist zum Teil heute, also man könnte es 100%ig automatisieren. Das tun wir aber nicht. Also da ist einfach vielleicht auch sind die Sorgen zu groß. Also da guckt immer noch mal jemand drüber, außer weil also es gibt so ein paar Fälle, wo wir es automatisch machen lassen. Und da gucken wir aber trotzdem, das prüfen wir immer noch nach.
Ja, also da geht ja auch um Haftungsfragen wahrscheinlich.
Natürlich, ja, auf jeden Fall. Also deshalb, sie sind da schon sehr vorsichtig, aber es ist wahnsinnig powerful. Weil du halt früher man überlegen musste, wie viele Analysts man da sitzen müssten für die Volumen, die wir drehen, das ist schon gigantisch, ja, dass du da eben wenige brauchst, aber du brauchst dann eben auch Menschen, die sehr viel stärker auch Fragen stellen, hinterfragen, kritisch das betrachten und es sind auch neue Formen von, ich sag mal, du brauchst auch neue Profile, ja, von Mitarbeitern.
Ja. Dazu hatten wir auch vor kurzem was gemacht. Das finde ich auch sehr spannend. Mhm. Du hattest eben schon mal kurz angeschnitten im Marketing. Früher hat man ja quasi darauf hingearbeitet, dass man sichtbar ist in also SEO-Sichtbarkeit sozusagen. Und jetzt geht es ja um eine Sichtbarkeit in den KI-Systemen. Geo, macht ihr da irgendwas Spezielles oder wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, es ist ganz interessant. Also ehrlich gesagt, wir sind sogar sehr, sehr gut, wenn du uns da quasi, wenn du mal zum Beispiel was nach Finanzierung suchst, kannst mal bei ChatGPT so fragen, wie finanziere ich einen Kran? dann kommst du zu uns.
Mhm. Also, okay, das heißt, ihr seid schon gut aufgestellt?
Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir sind ja seit Anbeginn, seit es uns gibt, machen wir viel Content. Mhm. Und das ist, glaube ich, ich glaube, viele verstehen das noch gar nicht, wie sich eigentlich Marketing ändert gerade. Also die alte SEO-Welt, die ist bald nicht mehr so, also dass du auf Keywords irgendwo bietest bei Google, das ist noch so, aber es ändert sich gerade, ja. Und die LLMs, die speisen sich ja quasi aus Content, der erstellt wird in Blogs, aber auch viel über LinkedIn. Da kommt viel über LinkedIn rein. Deshalb ist es da auch so wichtig, da präsent zu sein. Ja, das ist auch sowas, was viele unterschätzen. Viele sagen, LinkedIn ist ein reines Selbstvermarktungstool. Ich glaube, aber wichtig ist es, was für ein Content du da reinstellst, dass der eben auch das aufzeigt, was dein Unternehmen macht, wofür du stehst und so weiter. Je besser wirst du dort gefunden. Aber es ist ein Zusammenspiel. Aber es geht extrem darum, werthaltigen Content zu produzieren, damit du besser gefunden wirst. Und je mehr Kontext du da hast, desto besser wirst du, da bist du da aufgestellt. Also wir haben auch mal uns, man kann dann auch so Rankings angucken, wo stehen wir gegenüber anderen, und da stehen wir sehr, sehr gut. Also da war ich ganz schön.
Super, also das macht sich bezahlt, ne? Wenn man im SEO schon ganz gut war, dann ist Geo schon mal zumindest eine gute Basis, und dann muss man da eben noch weiterarbeiten. Im September wirst du ja als Speakerin beim Big Bang KI Festival auftreten. Welche drei Themen liegen dir dabei besonders am Herzen? Was möchtest du dem Publikum mitgeben?
Also ich glaube, mir liegt vor allem am Herzen, dass man eben, also KI nicht so als, also nicht als Allmacht sieht, sondern einfach als richtig, richtig tolles Tool, das einem helfen kann. Ja, und ich würde ja auch nicht sagen, wir bei Banksfest sind kein KI-Unternehmen. Das wird so oft so unterschätzt. Und also ich finde, manchmal, da ist zu viel Bullshit, so blöd sich das anhört, und zu viele Unternehmen, die heiße KI machen und so weiter. Und letztendlich ist das gar nicht so großartig, was die da machen. Also ich glaube, ich fände es ganz gut, da ein bisschen auch Transparenz reinzubringen. Was macht man wirklich mit KI? Wo bringt das was? Wo muss man aber auch aufpassen, dass man hier nicht überall, man kann nicht alles mit KI lösen, ja, dass man das so als Allmacht sieht und so weiter. Das finde ich manchmal, also ich glaube, das finde ich eigentlich ganz gut, dass man da mal ein bisschen differenzierteren Blick auch bekommt. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch, da tolle Leute zu treffen und auch neue Ideen auch noch zu finden, die ich dann, wo ich das dann selbst für mich dann anwenden kann. Also je mehr Praxisbeispiele man hat, desto besser versteht man auch, was man eigentlich damit machen kann.
Ja, genau. Dafür ist es wirklich ganz gut gemacht. Wir haben ja eben sozusagen uns die letzten 2-3 Jahre mal angeguckt. Wenn du jetzt nochmal in die Zukunft blickst, in eine Glaskugel, was glaubst du, was sich im Unternehmensalltag wirklich noch ändern wird?
Also, ist es ganz schwer, das zu sagen, weil wenn du überlegst, ich meine, vor 2 Jahren haben noch wenige Menschen mit der KI, wie wir sie jetzt kennen, mit den Chatbots gesprochen, experimentiert etc. Inzwischen nutzt das fast jeder oder jede. Und die Entwicklung, die in den letzten 2 Jahren stattgefunden hat, die war so dermaßen schnell. Also ich bin sehr gespannt, was kommt. Also was aber definitiv kommen wird, man kann deutlich schneller, deutlich mehr unheimlich krasse Software bauen, ja. Und das ist irgendwie, das kann ein Unternehmen so verändern, und vor allem produktgetriebene Unternehmen, ja, die selber bauen, ja, die nicht nur das konsumieren als Tool, sondern die selber bauen. Deshalb glaube ich jetzt, es kommen für uns gerade unfassbare Möglichkeiten, die sich da einfach auftun, ja.
Du meinst nach dem Vibe-Coding, also in Richtung Vibe-Coding, dann nochmal das professionalisiert?
Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei uns einen Coach eingestellt, also der kommt aus den USA, und der sitzt jetzt einfach mal zusammen mit unseren Entwicklern zusammen, um irgendwie auch zu gucken, okay, was sind genau unsere Ziele, die wir lösen müssen, wo wollen wir hin, was wollen wir, wie, damit es auch eine Struktur bekommt, ja. Also und nicht nur wild irgendwo da ein Tool, da ein Tool, da eine Anwendung, da das. Aber okay, wo gucken wir in 2 Jahren hin? Also ich glaube, das wird noch deutlich mächtiger. Ich glaube, wir werden an vielen Stellen noch viel effizienter, viel schneller. Es braucht aber immer den kritischen Blick dahinter. Und ich glaube, es ist unerlässlich, dass man das dann auch, dass man immer wieder in Frage stellt und challenged.
Ja. Ich frage hier immer noch meine Gäste und Gästinnen die obligatorische KI-Frage. Ich finde das nämlich besonders spannend. Welches KI-Tool ist aktuell denn dein Favorite, beruflich oder privat?
Also so ein richtig Favorite habe ich nicht. Also klar, also ich nutze sehr viel Claude und ChatGPT, manchmal auch Perplexity. Was ich eigentlich immer liebe, ist Google Lens. Das finde ich super. Und vor allem die Übersetzungsfunktion. Das finde ich so genial. Wenn
ja, meine Tochter liebt das auch.
Ja, das ist ja etwas, wo ich denke, das ist so cool. Ja, ich kann dann sofort, ich war vor kurzem in Japan, halte nur das Telefon, gucke, was ist das eigentlich? Ich kann jetzt alles sofort sehen, erkennen und so weiter. Das finde ich eigentlich so für mich, also in der Anwendung als solches, ein Game Changer.
Ja, das kann ich bestätigen. Das geht mir auch mal häufig so. Und gibt es denn einen bestimmten Prompt oder eine Denkweise oder einen kleinen Trick im Umgang mit KI, den du unseren ZuhörerInnen, ZuschauerInnen empfehlen würdest?
Also ich glaube gar nicht so, es ist der eine Prompt, also ich prompte immer so, dass ich immer sage, okay, ich interessiere mich jetzt für eine spezielle Sache. Oder wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe, nutze ich gerne KI, um den Text sprachlich zu verbessern. Ich sage aber nicht, schreib mir jetzt einen Text zu so und so, sondern ich rede einfach mit meinem Assistenten, ja, und sage, was ich da sagen will, und dann schreibt mir der Assistent etwas. Und dann gucke ich mir das an und dann ist das meistens erstmal nicht so wirklich gut. Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich beim Prompten, ist es Nachfragen und gar nicht die Frage selbst. Ja. Also das mal wieder auch da immer das Challengen und Nachfragen und Hinterfragen und dann auch zu verstehen. Also weil ich mache ja auch Social Media, ich mache LinkedIn zum Beispiel. Da habe ich ja, das ist immer so mein Task, zweimal die Woche muss ich irgendwie überlegen, was schreibe ich denn bei LinkedIn? Und es muss ja irgendwie zu dem passen, was ich so immer so schreibe. Also ich springe jetzt auch nicht auf irgendwelche News auf oder sowas, das versuche ich zu vermeiden, ja. Sondern schreibe viel über unser Unternehmen und so weiter. Und finde aber da immer ganz wichtig, da auch vorzudringen und immer wieder nachzufragen. Das ist das Wichtigste.
Ja, ja. Beim Big Bang KI Festival, mit wem würdest du da gerne Mittagessen oder Abendessen? Was wäre so eine Person, die du da gerne mal treffen würdest?
Also ich würde sehr gerne mit der Jeanette zu Fürstenberg eigentlich mich unterhalten. Ich kenne die so, wir kennen uns vom Sehen und wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen, aber das war immer eher oberflächlich. Und ich finde es einfach sehr, sehr gut, was sie so in den letzten Jahren bewegt hat, in was sie alles investiert hat. Und ich würde mich gerne mit ihr über ihre Perspektive unterhalten, wie sie denn, ich würde ihr auch gerne mit ihr mich darüber challengen, also wirklich ein Gespräch darüber führen, ihre Erlebnisse, meine Erlebnisse, so wie sehen die nächsten 12 bis 24 Monate aus, was sieht sie gerade noch an Trends oder sowas, da hätte ich richtig Lust drauf.
Ja, vielleicht kriegen wir das ja hin. So, jetzt aber, Miriam, danke dir für dieses Gespräch. Was bei uns hängen bleibt, ist KI ist kein Selbstläufer. Sie verändert nicht nur Prozesse, sondern fordert natürlich auch Entscheidungen. Und genau darin liegt die eigentliche Herausforderung, nämlich eine richtige Strategie zu finden. Wenn euch genau diese Perspektiven interessieren, dann lohnt sich ein Besuch beim Big Bang KI Festival 2026 am 16. und 17. September in Berlin. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Big Bang Podcasts.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.